Radio Ireland.
Ja, hallihallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Radio Ireland, live aus dem Medienzentrum von Radio Blau hier in der Paul-Gruner-Straße. Heute begrüßt euch euer Lieblingsmoderationsteam Hasi und Mausi, wobei Hasi heute eher ein bisschen ruhig ist und Mausi euch größtenteils durch den Abend begleitet. Wir haben für euch diesmal zwei Beiträge vorbereitet. Im ersten Beitrag geht es um Christiane Rösinger, die ein Buch geschrieben hat, welches wir euch vorstellen. Im zweiten Beitrag geht es um die Ausstellung Ballarbeit, Fußball und Migration. Ein Gastbeitrag von Radio Korax aus Halle. Christiane Rösinger, früher Sängerin der Lassie Singers, heute Kopf der Band Britta und freie Journalistin. In diesem Jahr ist ihr erster Roman erschienen, Das schöne Leben. Daraus las sie am 9. Oktober im Conne Island, untermalt mit Multimedia-Show und Liedern ihrer Band. Wir waren dabei und möchten euch einen kleinen Einblick geben.
Ich will mit keinem reden und ich will nicht ins Café. Alles, was draußen liegt, tut weh. In meinen zwei, drei Wänden steh ich still und stumm. Und draußen lungerst du herum. Immer wieder muss ich zum Fenster gehen. Immer wieder sinnlos runter auf die Straße sehen. Depressiver Tag, ich sag hallo, oh, 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 oh. Zeig mir dein schäbiges Gesicht. Depressiver Tag, du machst mich vor, oh, 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 oh. Komm und enttäusche mich nicht. Ein Tisch, ein Stuhl, ein Bett, ein Schrank und ein Regal. Und alle sind mir so egal. Ein Stück Himmel, ein Kamin und noch ein Dach. Draußen ist die Welt so flach. Immer wieder muss ich zum Fenster gehen. Immer wieder sinnlos runter auf die Straße sehen. Depressiver Tag, ich sag hallo, oh, 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 oh. Zeig mir dein schäbiges Gesicht. Depressiver Tag, du machst mich froh, oh, 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 oh. Komm und enttäusche mich nicht. Depressiver Tag, how do you know, oh, 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 oh. Und stell dich bitte nicht so an. Depressiver Tag, denn auch du, oh, 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 oh. Bist nur 24 Stunden lang solo. Depressiver Tag, ich sag hallo, oh, 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 oh. zeig mir dein schäbiges Gesicht. Depressiver Tag, du machst mich au. Komm und enttäusche mich nicht. Depressiver Tag, depressiver Tag, depressiver Tag.
Depressiver Tag ist gleich das zweite Lied, was es an diesem Abend zu hören gibt. Vielleicht ist das dem Umstand geschuldet, dass sich so wenig Leute eingefunden haben, um Ausschnitten aus Christiane Rösingers Debütroman zu lauschen. Die ca. 30 Interessierten verlieren sich etwas in dem großen Saal des Conner Island, was Stimmung und Qualität der Show aber nicht mindern. Im abgedunkelten roten Licht schmettert sie den 60er-Jahre-Schlager Downtown als Einstimmung auf ihr Buch. In Begleitung einer Sektflasche beginnt sie nun zu lesen. Im Hintergrund werden thematisch passende Bilder an die Wand geworfen. Ihr Buch, Das schöne Leben, ist autobiografisch angelegt. Und so beginnt auch dieser Abend mit ihrer Kindheit im konservativen Baden der 60er Jahre. Christiane Rösinger schildert den Beginn ihrer Musikerinnenkarriere auf dem Spargelacker.
In der Landwirtschaft werden ja 6-jährige Kinder bereits zu kleinen Arbeiten herangezogen. Spankörbe tragen, Setzlinge reichen, Unkraut rupfen. Das jüngere Kind genießt jedoch eine kurze Schonzeit und kann, während die Familie arbeitet, zuschauen oder im Sand spielen. So stand ich einer inneren Berufung folgend von März bis Oktober jeden Tag stundenlang auf dem Karotten-, Spargel- oder Kartoffelacker und ahmte die Bewegungen der Stars aus Hitparade, Studio B und Drehscheibe nach. Vorsichtig wickelte ich das imaginäre Mikrokabel, das zum Beispiel der Karotte am unteren Ende entwuchs, 1,5-mal ums Handgelenk und blickte ihm fürsorglich nach, wenn es ein paar gezierte Schritte seitwärts ging. Am Anfang fanden es alle noch lustig und Tante Anne sagte jeden Tag, ihr werdet sehen, die kommt mal noch ins Fernsehen. Aber nach etwa 2 Stunden Downtown von Petula Clark, ein anderes Lied gab es nicht, also nach fast 3 Stunden Downtown in phonetischem Englisch mit choreografisch weit ausgebreiteten Armen und in voller Ackerlautstärke, denn die am anderen Ende des Feldes sollten ja unbedingt auch alles hören, kam gereizte Stimmung unter der Verwandtschaft auf. Sei endlich still, wir können es nicht mehr hören. Für eine professionelle Sängerin heißt das natürlich, weiter singen. When you're alone and life is making you lonely. Zur dramaturgischen Steigerung des Vortrags steuerte ich den gutmütigen Onkel Karl an, der tief gebückt mit dem Spargelstecher die Reihen ablief oder Gras hackte, umtanzte ihn kurz, sang ihn dann in direktem Blickkontakt an, you can forget all your troubles, forget all your cares, baute mich aber rechtzeitig zum Refrain wieder theatralisch in der Ackermitte auf, gab dann gesanglich alles, Downtown, übertönte die verzweifelten Schreie, hör jetzt endlich auf, du raufst uns den letzten Nerv, bis nach über 4 Stunden Downtown zuerst mein Bruder und dann die ganze Familie dem Konzert mit einem immer dichter werdenden Erdklumpenhagel ein Ende bereitete und ich mich missverstanden und beleidigt zurückzog. Aber am nächsten Tag war alles vergessen. Wir fuhren wieder auf den Acker, ich nahm wieder die Karotte in die Hand und sang Downtown.
Im Buch erfahren wir mehr über Christiane Rösingers Leben in der Provinz. Über den Bund der Hausfrauen, Katzen und Kinder gegen die Ehemänner, über katholische Feiertage und damit verbundenes Beschenken und Verpflichtetsein und über den Zwang des Kuchenessens. Ein Schlüsselerlebnis ist dann ein Tonsteine-Scherben-Konzert im Nachbardorf. Sie beschließt, Mitte der 80er nach Berlin zu gehen und Musik zu machen. Ende der 80er wird sie dann fündig und gründet zusammen mit Fanny van Dannen und Almut Klotz die Lassie Singers. 4 Platten und 10 Jahre später wird das alte Projekt von der neuen Band Britta abgelöst. Zur gleichen Zeit gründet Christiane Rösinger auch das Label Flittchen Records. Unter dem sind inzwischen 4 Alben von Britta erschienen. An diesem Abend stehen die neueren Platten klar im Vordergrund, doch auch ein Lassie Singers Klassiker ist dabei. Musikalisch begleitet wird der Abend und auch dieses Lied übrigens von Jens Friebe. Der war auch schon im letzten Jahr dabei, als Britta und andere zur Flittchen Frühlingsgala ins Conner Island geladen hatten.
Und zwar war das so in 1995 so eine Zeit, wo Wellness erfunden wurde, glaube ich. Und man hat den Leuten gesagt, sie müssten nur zu sich selber finden. Und dann wäre alles in Ordnung und mit sich im Einklang. Und damals hatte ich schon die Idee, dass es für manche Leute gar nicht so gut ist, wenn sie zu sich selber finden. Das bei manchen Menschen sind okay, aber es ist eher so die Grundbiomasse Mensch, die in Ordnung ist. Und die Eigenheiten, die will man lieber nicht. Und in diesem Spirit ist das Lied entstanden.
Es ist so schade, dass du so bist, wie du bist, dass du leider nicht ein anderer bist, dass du leider, leider ganz du selber bist. Bist du nur älter oder weiter, etwas größer, gern auch breiter, chevaleresker und charmanter oder einfach interessanter. Schade, dass du so bist, wie du bist, dass du leider nicht ein anderer bist, dass du leider, leider ganz du selber bist. Bist du nur wärmer oder tiefer, lebendiger und lasziver, ein bisschen lustiger, ein bisschen heller, ein bisschen sexueller, dann könnte es sehr gut sein, dass das uns, dann könnte es sehr gut sein, dass aus uns mal noch was wird, doch wenn du selbst bleibst, wird das nix, solange du so bist, wie du bist, wird's mit uns nix. Es ist so schade, dass du so bist, wie du bist, dass du leider nicht ein anderer bist, dass du leider, leider ganz du selber bist.
Das schöne Leben ist zwar autobiografisch und chronologisch angelegt, spart aber auch voyeurismuserheischende Passagen aus. Details zu ihren Bands werden nur angedeutet. Christiane Rösinger als Mutter spielt überhaupt keine Rolle in dem Buch. Eher anekdotenhaft zeichnet sie ein Bild ihrer Person, beschreibt ihren Kiez Kreuzberg und liefert Ansätze soziologischer Analyse. Das Ganze ist in zahlreiche Unterkapitel unterteilt, wobei die Titel oftmals an Liedtexte ihrer Bands angelehnt sind. Das ist nicht sonderlich originell, aber wahrscheinlich passt es auch ganz gut. Am Ende des Buches zieht sie Resümee über das Leben im Allgemeinen und ihr Leben im Besonderen. Ist das noch Bohem oder schon die Unterschicht? Fragt sie und liefert einige Tipps, die den Alltag schöner machen können. So auch im folgenden Text, intelligent ausgehen.
Rückblickend betrachtet hat eigentlich mit der Euro-Umstellung das Bewusstsein um die eigene Prekarisierung begonnen. Die Statistik hat es ja früh bewiesen. Vor allem lebenslustige Menschen, die viel ausgehen und gerne Getränke und Speisen außer Haus verzehren, sind die Verlierer der neuen Währung. Der Finanzminister empfahl damals zwar sogenannte Euro-Abzocker zu boykottieren, aber wie soll das in unserem empfindlichen, fein verästelten Ausgehmikrokosmos gehen? Wie so oft war auch in diesem Punkt früher alles besser. Fast jeder betrieb zumindest, also in den 90ern, einmal die Woche einen Club, eine als Galerie getarnte Bar oder sonst eine Kaschemme. Reihum besuchte man sich an den restlichen Wochentagen und jeder trank bei jedem umsonst. So kam es, dass man fürs Trinken praktisch null Ausgaben hatte, als Barbetreiberin natürlich auch nichts verdiente. Aber alles glich sich aufs Schönste aus. Alle waren immer überall und keiner musste bezahlen. Also die Zeiten sind lange vorbei, darum geht es dann auch im Text, und heutzutage muss man ja sparen. Und dann gebe ich halt im Folgenden so ein paar Tipps, was man macht. Ne? Vorglühen, kennt ihr, ne? Einfach daheim schon ein bisschen was trinken oder so. Dann das sogenannte Rucksacktrinken, man nimmt so Getränke mit. Ist im Winter geht, aber im Sommer ist dann so, sind die dann so warm und so. Oder auch in der Gruppe Britta hat sich auch die Golfbar schon als, oder die Polo-Bar geht auch, wenn man einfach im Auto so ein paar Sachen deponiert und dann einfach immer wieder rausgeht und nachschenkt. Gut, aber wer noch mehr sparen und noch intelligenter ausgehen will, der sollte zu Hause bleiben. Denn wer fernsieht, ist niemals allein. Und vor allem die täglichen Serien können unseren leeren Tagen Sinn und Form geben, das Ausgehen überflüssig machen. Bis 17.30 Uhr muss man sich noch irgendwie selbst beschäftigen. Lange schlafen, ewig Kaffee trinken, vielleicht einen kleinen Einkauf tätigen, irgendwo wieder Kaffee trinken, Zeitung lesen, dann den Fernseher einschalten. Zuerst kommt das Boulevardmagazin Brisant, danach Verbotene Liebe, dicht gefolgt von Marienhof. Nach einer kleinen Vesperpause informiert auf RTL Explosiv, bald aber ruft das Dritte zur Berliner Abendschau, um 19:40 geht es weiter zu RTL GZSZ wartet. Dann ist es auch schon 20:15 und irgendein Film läuft ja immer irgendwo. Nun höre ich schon Stimmen, die sagen, das ist doch kein Leben, man muss doch raus in die tollen Clubs unserer glitzernden Metropole, die niemals schläft. Nun, das Nachtleben findet ja überall statt, nicht nur draußen. Wozu also durch schwitzige Berlin irren, wenn in den Serien doch so bequem mitgelebt und mit ausgegangen werden kann? In Verbotene Liebe zum Beispiel treffen sich Manager und Galeristen gerne im Schneiders, dem Edelbistro der glücklos männersuchenden Wirtin Charlie Schneider. Wem das zu steif ist, der kann ins No Limits gehen. Dort geht es, seit Gregor und Sarah in der Pension wohnen und Leonard von Lahnstein langsam über den Tod von Cécile de Maron, seine Tablettensucht und die Amour Fou zu seiner Halbschwester Sarah hinwegkommt. Auch wieder lustiger zu. Also es ist jetzt Sarah, die haben es da in den Stallungen irgendwie, hatten was, was man ja sieht. Leider ist das Buch erst im März rausgekommen, jetzt schon total veraltet. Sarah ist tot. Nee, Quatsch. Sarah lebt noch, aber Leonard hat Jana Brandner geheiratet, die wiederum war schwanger, hat einen Autounfall. Und die haben das nicht verkraftet, die reden nicht mehr miteinander. Und Leonard ist ja Arzt und der flüchtet sich jetzt so ein bisschen in den Beruf, um das Tragische zu vergessen. Und im No Limits ist es ein bisschen schwierig zurzeit gerade. Trotzdem, die Tresencrew ist fast ein Kollektiv. Es läuft auf Tokotronic oder Amy Winehouse. Man frühstückt lange und trinkt Cocktails. Noch größer ist das gastronomische Angebot im Marienhof. Dort werden im Wilden Mann gut bürgerliche und italienische Gerichte serviert. Die WG trifft sich zum Billardspielen und das burleske Treiben der italienischen Wirtsfamilie Maldini sorgt immer für Unterhaltung. Auch in GZSZ, gute Zeiten, schlechte Zeiten, fährt man die gastronomische Doppelschiene Edelrestaurant Szene Location. Im Fasan, dem Feinschmeckerlokal des windigen Rechtsanwalts Dr. Gerner, werden Intrigen gesponnen? Dr. Gerner? Ja, das ist Dr. Gerner. Leider auch hier total veraltet. Der Fasan ist abgebrannt, weil da waren so zwei Models, die eine von den Zwillingspärchen, wie heißt sie? Die war halt Model und ist kokainsüchtig geworden und hat dann, die sind dann so nachts, wir machen was Verrücktes, wir brechen in den Fasan ein und kochen uns was. Irgendwie die Gasflamme angelassen, wegen Koks. Und das Ganze in die Luft geflogen. Die eine ist gestorben. Lisa macht eine Therapie. Die eine ist tot und Dr. Gerner hat den Fasan halt verloren und baut jetzt mit KF, Katrin Fleming, gerade ein neues Imperium auf. Also auch da wird man auch mal abwarten müssen, was draus wird. Normalerweise haben die eben immer so ein so Edelrestaurant, nebendran aber sowas wie Bluebird oder so, wo man auch hingehen kann, kann man auch was trinken und so. Man muss abwarten, es ist ein bisschen schwierig. Am wenigsten interessant ist das Ausgehen immer noch in der Lindenstraße. Das ist hier noch, als der Fasan noch stand. Ja, hier ist die Lindenstraße, Vassili und die Italienerin. Die hatten dann was, die reden jetzt auch nicht mehr miteinander. Der ewige Serien-Hangout Akropolis hat seit ewiger Zeit nichts wirklich Neues zu bieten, außer dass vor 10 Jahren die Berliner Lemon Babies dort spielten. Auch das Café Bayer, das ist Olaf Kling, den sieht man überhaupt nicht mehr, der ist ausgestiegen, glaube ich. Der hat ja sie ins Koma geprügelt und sie wusste von nichts mehr. Und dann ist es ihr aber so langsam wieder... Also Olaf Kling ist ausgestiegen und sie arbeitet noch im Café Bayer. Das Eiscafé von Paolos Tochter, auch hier Paolos Tochter und der betrügerische Grieche, Und Olaf Klings Wurstimbiss, der wiederum von Murat übernommen wurde und jetzt so ein türkischer Imbiss ist. Es sind alles keine echten Szenetreffs und man kann es nicht wirklich empfehlen. Aber was erwartet man? In den Serien ist alles wie im richtigen Leben und die Lindenstraße spielt schließlich in München. Grundsätzlich ist das Ausgehen in den Serien mindestens genauso ergiebig wie das in Berlin. Außerdem spart man Lebensenergie und das Geld für Getränke und Taxis.
Sie reden Klartext, sind selbstironisch, melancholisch und politisch. So wird die Band Britta oft beschrieben und Gleiches kann auch für Christiane Rösingers Roman gesagt werden. Außerdem ist er mit Witz und Charme geschrieben und ein bisschen hoffnungsvoll. Der Desillusion in Christianes Roman und in Brittas Liedern folgt zumindest im Buch ein optimistischer Ausblick. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, das Buch zu lesen, solltet ihr das machen. Eines sei aber noch angemerkt, das Buch kann sicherlich nicht die großartige Entertainerin auf der Bühne ersetzen, die mit ihrem Charisma das Publikum regelrecht verzaubert. Tja, das hat der Großteil von euch nun verpasst. Naja, vielleicht bei ihrem nächsten Roman. Wir werden die Sache weiter beobachten, schließt sie ihren Roman, und auch wir dürfen gespannt sein, was noch passieren wird bei Britta, Christiane Rösinger und Co. In der Lesung hat sie schon angedeutet, in welche Richtung das gehen könnte.
Das nächste Buch, was ich rausbringen werde, es wird ja ein Ratgeber sein. Ein Anti-Sing, also ein Ratgeber, wie man möglichst lange Single bleibt und seine wertvolle Energie nicht in nutzlosen Paarbeziehungen versenkt. Und es ist ganz gut, weil ich schon sehr viele Lieder zu dem Thema geschrieben habe. Es ist ja nicht so, dass man die ganze Zeit so auf so einem hohen philosophischen Niveau sich bewegt. Man hat immer wieder Rückfälle. Und das Lied handelt von einem sehr schlimmen Rückfall. Das war aber so eine Zeiterscheinung, wo eigentlich alle jungen Frauen dachten, ich suche mir jetzt mal so ein ganz kompliziertes Hobby aus. Salzteig backen ist mir zu wenig auf Dauer. Makramee gibt mir nichts. Ich mach mal sowas. Ich suche mir mal den verhaltensgestörtesten Typen aus 100 Kilometer Umkreis aus und ich werde ihn irgendwie umerziehen und heilen. Meine Liebe wird ihn zum Menschen machen. Aus heutiger Sicht natürlich völlig falsch. Man nennt es auch Helferinnen-Syndrom. Aber es ist das Lied entstand in dieser Zeit. Das heißt, ich glaube, ich habe ein Faible für Idioten. Leider. Meine Freunde sagten, du wärst nichts wert, es wäre Perlen vor die Säue. Du wärst hochgradig verhaltensgestört und ich würd's bestimmt bereuen. Ich würd's bestimmt bereuen. Du wärst eklig, egozentrisch, allgemein kein guter Typ, nicht belastbar und nicht fassbar und zu blöd für jedes kleine Glück. Zu blöd für mich. Ach, egal, was die anderen sagen. Ich denk jetzt mal an mich. Ich glaub, ich hab ein Faible für Idioten. Ich glaub, ich hab ein Faible für dich. Und ich dachte, wie waren die anderen? Auch nicht besser, eher schlimmer. Und mit der Sorte kenn ich mich wenigstens aus und Schluss machen kann man immer. Schluss machen geht ja praktisch immer. Ach, egal, was die anderen sagen. Ich denk jetzt mal an mich. Ich glaub, ich hab ein Faible für Idioten. Ich glaub, ich hab ein Faible für dich. Ist es Fügung? Ist es Dummheit?
ich weiß es nicht. Ich glaub, ich hab ein Faible für Idioten. Ich glaub, ich hab ein Faible für dich.
Vielen Dank.
Ja, ihr seid immer noch live bei Radio Island hier auf Radio Blau vom Mädchenzentrum in der Paul-Corona-Straße in Leipzig. Das war jetzt der Beitrag zum Buch von Christiane Rösinger. Und an dieser Stelle möchten wir natürlich nochmal auf dieses lesenswerte Buch verweisen. Kauft es euch und schmökert da drinnen. Es wird euch fesseln. Kommen wir jetzt zu einem anderen Thema, und zwar zum Thema Fußball und Migration. Die Ausstellung Ballarbeit fand in den vergangenen 2 Wochen in Leipzig statt und ist ab morgen, dem 20. Oktober, zu Gast in Halle. Radio Korax war so freundlich, uns ein Interview zur Verfügung zu stellen mit Mitarbeitern und Organisatoren der Gruppe Miteinander, die das Ganze in Halle veranstalten. Viel Spaß damit.
Ja, hallo, hier ist Massive Aktion, Radio Korax 95,9. Wir wollen heute berichten über eine Ausstellung, die aktuell in Leipzig stattfindet, im Foyer des Geisteswissenschaftlichen Zentrums der Universität. Und da waren wir von Massive Aktion am 29. September zur Eröffnungsveranstaltung der Ausstellung Ballarbeit, die Wanderausstellung zum Thema Fußball und Migration. Ich habe jetzt hier einen Interviewgast von Miteinander. Was hat das miteinander zu tun? Warum eine Ausstellung, die in Leipzig gezeigt wird? Und was hat das mit Miteinander zu tun? Die Ausstellung in Leipzig wird präsentiert oder wird organisiert vom Roten Stern Leipzig, ein antirassistischer Fußballclub, den kennt ihr sicherlich alle, mit Unterstützung vom Stura aus Leipzig. Und diese Ausstellung wird natürlich nicht nur in Leipzig stattfinden, sondern die wird auch gastieren in Halle, und zwar vom 20. Oktober bis zum 14. November im Stadtmuseum, und dort wird sie sozusagen veranstaltet oder präsentiert von Miteinander e.V. und von der Stadt Halle, und deswegen jetzt der Interviewgast von Miteinander. Hallo.
Hallo. Freut mich, dass ich Gast sein darf in der Sendung und dass ich ein bisschen was zu den Hintergründen der Ausstellung sagen kann und ein bisschen Werbung machen kann für den Ausstellungsort in Halle, vor allem auch zum Rahmenprogramm, aber da kommen wir ja gleich noch
zu. Was mich jetzt interessiert oder was sicherlich die Hörerin als erstes interessiert, was ist das eigentlich für eine Ausstellung? Ballarbeit, Wanderausstellung zum Thema Fußball und Migration, worum geht es da eigentlich?
Ja, ein Stück weit erschließt sich ja schon aus dem Namen. Also es geht natürlich um die Rolle von Migrantinnen und Migranten im Fußball. Also ganz grob im europäischen Fußball. Also die Fragen spielen eine Rolle, warum spielen in den Profiligen, aber eben auch in den unteren Ligen so viele Menschen mit Migrationshintergrund? Was gibt es da für Geschichten? Wie werden die Menschen behandelt, wenn sie hierher kommen? Also das eine ist sozusagen diese Richtung im Profifußball. Gibt es logischerweise eine sehr starke Verankerung von Migranten oder von Spielern und Spielerinnen mit Migrationshintergrund? Das ist die eine Frage. Die andere Frage ist die, wie ist es dazu gekommen, dass zum Beispiel hauptsächlich im Westen natürlich sich sehr viele ethnisch homogene oder mehr oder weniger homogene Fußballclubs gegründet haben aus den großen Einwanderergruppen. Also in den großen westdeutschen Städten gibt es mittlerweile seit vielen Jahrzehnten fast in jedem, also türkische, kurdische, jugoslawische, polnische, russische, was weiß ich, was auch immer, Fußballvereine, die ja unter den einheimischen Namen spielen, meistens in regulären Ligen mitspielen. Eines der bekanntesten Beispiele ist zum Beispiel Türkimspor aus Berlin, also ein Verein, der ursprünglich als relativ klar abgegrenzter, ethnisch homogener türkischer Verein begonnen hat, mittlerweile eher ein interkultureller, also ein multikultureller Fußballverein ist, in dem unglaublich viele Nationen, also eher so ein Spiegel einer modernen Einwanderergesellschaft. Also das heißt, wie ist es den Menschen ergangen, die ursprünglich, und das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Teil dieser Ausstellung, es gibt auf den Flyern und auch in der Ausstellung sehr präsent, ist so ein Zitat von Max Frisch zu sehen, wir wollten Arbeitskräfte und es kamen Menschen. Das schreibt eigentlich oder umreißt so sehr plakativ das, worum es geht. Also Deutschland Ost und West, aber natürlich sehr viel stärker West, hat sich irgendwann ab den 60er Jahren Menschen ins Land geholt, die eigentlich hier nur arbeiten sollten. Die sind aber geblieben und haben sich sehr unterschiedlich auch entwickelt, integriert und so weiter und haben eben irgendwann auch angefangen, zum Beispiel Fußball zu spielen.
Jetzt gab es ja vor Jahren schon mal eine Ausstellung in Halle, Tatort Stadion, auch zum Thema Fußball. Was kann man zur Entstehung dieser Ausstellung jetzt sagen, zu der
Das
aktuellen?
ist so, dass im Prinzip man sagen kann, die Ausstellung Ballarbeit ist ja sowas wie eine inoffizielle Nachfolgeausstellung von Tatort Stadion. Also bei Tatort Stadion ging es ja sehr global um Diskriminierung im Fußball. Also es wurden verschiedene Diskriminierungsformen, Sexismus, Rassismus, Homophobie, vor allem Rechtsextremismus, sehr deutlich dargestellt und auch im Rahmenprogramm waren das sozusagen die Schwerpunkte. Und die Ausstellung ist ein paar Jahre auch als Wanderausstellung in Deutschland und in verschiedenen Nachbarländern gezeigt worden. Und die jetzt aktuelle Ausstellung Ballarbeit ist erarbeitet worden zur WM vor 2,5 Jahren. Also war sozusagen eine Weiterentwicklung, dass man in einem Thema, was eben auch in den Diskussionen um Tatort Stadion sehr stark eine Rolle spielte. Also welche Rolle spielen eben Migrantinnen und Migranten im Fußball, im europäischen und im deutschen Fußball, dass sich die Ausstellungsmacher diesem Thema nochmal verstärkt gewidmet haben und diese Ausstellung explizit zu dem Thema, wo es natürlich unglaublich viele Überschneidungen, natürlich wieder zu Rassismus, Homophobie, Sexismus und Rechtsextremismus gibt, weil die Themen natürlich sehr eng miteinander verzahnt sind. Das wird man dann auch wieder in der Ausstellung sehen und vor allem im Rahmenprogramm, dass es nicht ganz klar voneinander zu trennen ist. Aber die Intention dieser Ausstellung ist eben sehr viel stärker, diesen Fokus auf die Migrantinnen und Migranten im Fußball zu richten.
Jetzt kann man ja in der Ausstellung relativ schnell erkennen, worum es geht, sozusagen um Migration und Fußball, um Migrantinnen, die Fußball spielen in Deutschland und sich versuchen, da zu organisieren. Du hattest schon gesagt, die Ausstellung repräsentiert vor allem sozusagen Projekte oder Situationen aus den alten Bundesländern. Jetzt ist ja so die Frage, die aufkommt, wie ist das jetzt in neuen Bundesländern? Gibt es da auch Vereine, die dezidiert von Migranten sozusagen entwickelt worden, entstanden sind oder von denen geprägt wurden. Was kann man dazu sagen, jetzt gerade in der Region Halle-Leipzig? Habt ihr da Erkenntnisse irgendwie oder?
Es gibt diese Ansätze mittlerweile und es ist so in der Beschäftigung mit der Ausstellung, also in der Vorbereitung, haben wir eben auch gesucht. Das Problem ist tatsächlich, also zumindest im Rahmenprogramm hier in Halle so, dass die migrantische Perspektive, also Eigeninitiative, also diese Eigendarstellung so ein bisschen zu kurz kommt, weil es eben in Halle, zumindest nach allem, was ich erfahren habe, und ich gehe davon aus, dass das auch zutrifft, keinen eigenen Verein gibt von Migranten. So, es gibt aber so einen Verein in Magdeburg zum Beispiel, wo Vietnamesen zusammenspielen. So einen ähnlichen Verein gibt es auch in Leipzig. In Leipzig gibt es zum Beispiel im Rahmenprogramm auch so ein Freundschaftsspiel zwischen dieser vietnamesischen Stadtauswahl von vietnamesischen Migranten und dem Roten Stern. In Halle gibt es das leider nicht. Wir sind noch am Organisieren. Es kann sein, oder ich hoffe, dass es funktioniert, dass es klappt, dass wir das Magdeburger Team nach Halle bekommen, um hier so ein ähnliches Freundschaftsspiel zu machen. In Halle gibt es eine ganze Menge von zum Beispiel Vietnamesen, die Fußball spielen. Aber es gibt eben also keine Gruppe, die jetzt diesen Weg gegangen ist, der auch ein bisschen schwierig ist, in Deutschland einen Verein zu gründen und dann in den Ligen mitzuspielen. Ich selbst weiß ja von, oder hab das selber mit organisiert lange Jahre, haben wir ja so ein antirassistisches Fußballturnier schon Anfang der 90er Jahre regelmäßig, also einmal im Jahr organisiert, später dann so ein Antifa-Turnier, in dem unglaublich viele migrantische Fußballteams gespielt haben. Das Problem ist hier, glaube ich, dass es gerade in den 90er Jahren relativ wenig Leute gab, die ja, hier ihre Lebensperspektive gesehen haben, aus verschiedenen Gründen. Einmal aus dem sehr viel stärker auftretenden Rassismus. Also jeder, der irgendwie eine Möglichkeit hatte, ist natürlich in den Westen gegangen. Die Leute, die in den 90er Jahren zum großen Teil hier waren, waren Asylbewerber, also gerade aus dem ehemaligen Jugoslawien, waren bei den Fußballturnieren, die wir hier in Halle veranstaltet haben, unglaublich viele Teams. Die mussten alle nach einer bestimmten Zeit wieder zurück. Also Bosnier, Kroaten, Serben, die geflüchtet waren. Das heißt, es ist da nicht zu diesem Prozess gekommen, der in den Weststädten eben irgendwann eingesetzt hat, dass sich die Leute festsetzen, dass sie ihren Lebensmittelpunkt nach Deutschland verlegen und dann natürlich auch irgendwann anfangen, ganz selbstverständlich Vereine zu gründen. Das ist hier, es gibt Ansätze dazu, aber das ist noch nicht sehr ausgeprägt. Deshalb ist es auch so, dass die Ausstellung in Weststädten natürlich noch mal ganz anders wahrgenommen wird, weil es dort diese Vereine eben gibt in einer großen Vielfalt. Also gerade in Großstädten wie Berlin, Hamburg oder München gibt es einfach Dutzende solcher Vereine. Hier ist es nicht so. Das heißt, das Rahmenprogramm wird auch ein bisschen anders sein, als es eben da zum Beispiel ist.
Jetzt ist es ja so, dass du hattest schon gesagt, die Ausstellung Tatort Stadion, die vor einigen Jahren in Halle war, so eine Art Vorläufer war. Trotzdem ist es ja so, wenn man sich die Ausstellung jetzt anschaut, die aktuelle, dass es da ja schon noch Überschneidungen gibt, dass sozusagen Migranten, die in Profiligen zum Beispiel in England spielen, aber auch in Deutschland, davon berichten, dass sie von Rassismus, von rechten Äußerungen, von Rechtsextremen aus der Fankurve zum Beispiel beschimpft werden, mit diesen Affenrufen und, was man alles so kennt, da fällt das ja sozusagen ineinander. Die Frage ist, da gab es ja zum Beispiel vor einiger Zeit oder vor ein, zwei Jahren das Beispiel mit dem jungen Mann von Chemie Leipzig, der hier so provoziert wurde von den HFC-Fans. Gibt es jetzt irgendwie vom HFC, der jetzt hier ein Verein ist, wo das immer, sagen wir mal, so ein rechtes Klientel vermutet wird unter den Fans oder ein rechtes Klientel, der auch da ist und da auch mit zu den Spielen fährt, selbst wenn der Verein in letzter Zeit vielleicht versucht, sich da irgendwie davon zu distanzieren, aus was für Gründen auch immer, gibt es da irgendwie eine Beteiligung oder gibt es da Interesse daran, irgendwie teilzuhaben? Weil es gibt ja auch immer wieder migrantische Spieler, die auch so in den Ligen mitspielen.
Ja, das ist eine interessante Erfahrung. Also es ist so, vielleicht noch mal kurz zu Beginn der Frage. Es ist natürlich so, dass es, wenn man sich dem Thema Migranten im Fußball oder meinetwegen in welchem Lebensbereich auch immer widmet, dann wird das eben nicht eine Ausstellung, wie sie sich manche Leute vielleicht erwünschen oder wünschen würden, wo so über die wunderbare Vielfalt und wie schön es doch ist in Deutschland, dass wir eben doch unterschiedliche Menschen haben, berichtet wird, sondern es geht natürlich um die Konflikte, die auftauchen, die in der Regel von der Mehrheitsgesellschaft ausgehen, weil sie sich einfach zu vielen oder zu großen Teilen eben bisher überhaupt nicht bereit zeigt und in der Lage zeigt, irgendwie den Raum hier in Deutschland irgendwie mit anderen Menschen zu teilen, beziehungsweise ja diese menschenfeindlichen Einstellungen, die sehr verbreitet sind, sich ja auf jede Form von Andersartigkeit irgendwie bezieht. Also das ist sozusagen so ein Grundproblem. Das heißt, diese Probleme, die vor allem Migranten und Migrantinnen haben, also es ist in der Ausstellung tatsächlich ein Versuch, die Perspektive von Migranten sehr stark, naja, plakativ zu zeigen. Also vielleicht nochmal ja, in einem Satz, es geht nicht darum, das ist keine Jubelausstellung, die sagt, wie schön es doch hier ist und wir liegen uns alle in den Armen und freuen uns, sondern es wird sehr, sehr stark auf die Schwierigkeiten hingewiesen, mit den Migrantinnen zu kämpfen haben, die vielen Deutschen aus der Mehrheitsgesellschaft vielleicht überhaupt nicht bewusst sind, was das eigentlich heißt, zum Beispiel als Schwarzer oder Farbiger, ja, eben zum Beispiel zum Bäcker zu gehen und sowas alles. Also das taucht natürlich dort auf und ist auch sehr, sehr präsent. Zu der Kooperation in Halle ist es so, dass entgegen den letzten Jahren, also zum Beispiel hatten wir auch versucht, bei der Ausstellung Tatort Stadion mit dem HFC irgendwie zu kooperieren, die dazu zu bringen, uns dabei zu unterstützen oder so. Das ging damals nicht, da führte kein Weg rein. Mittlerweile ist es so, das hat sicher damit zu tun, dass der HFC ein massives Imageproblem hat. Es hat aber auch damit zu tun, dass der DFB in den letzten Jahren die Regularien zur Auseinandersetzung mit Rassismus und Rechtsextremismus im Stadion oder beim Fußball und im Umfeld sehr viel ernster nimmt. So, also das heißt, der HFC hat ja in den letzten 2,5 Jahren, glaube ich, mehrfach Strafen bekommen, hat gleichzeitig aber sowas Ähnliches wie sportlichen Erfolg, also ist ja quasi aufgestiegen jetzt in der aktuellen Saison. Das heißt, die haben mittlerweile begriffen, dass es Sinn macht, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Bisher war immer die Politik dort üblich. Wir reden nicht drüber, wir wissen von nichts und wir sitzen es aus, so ungefähr. Das ist jetzt anders, zumindest scheint es so. Also wir haben zum Beispiel im Rahmenprogramm gibt es eine Podiumsdiskussion, zu der sich der Präsident vom HFC, Dr. Schädlich, bereit erklärt hat zu kommen. Relativ schnell und relativ unkompliziert. Und hat uns alle möglichen Unterstützung zugesagt. Es gibt gleichzeitig eine Zusammenarbeit in der Vorbereitung mit dem Fanprojekt, was zwar von der Stadt finanziert wird oder auch getragen wird, also es ist sozusagen offiziell Teil des Jugendamtes, was sich aber also sehr stark an den HFC gebunden ist. Da gibt es auch eine relativ große Offenheit oder eine sehr große Offenheit sogar, und also in der Vorbereitung uns zu unterstützen oder zu kooperieren. Hat sich glücklicherweise verändert. Das ist noch lange nicht so, dass man da von tollen Zuständen sprechen könnte. Natürlich gibt es, also erstens gibt es diese problematische Klientel immer noch. Es gab ja gerade in den letzten Wochen eine massive Diskussion in Halle auch über Sinn und Unsinn dieses Fanprojektes oder solcher Fanprojekte überhaupt. Also da ist mittlerweile ein bisschen was in Bewegung gekommen, wo das endet und ob man irgendwann oder wir irgendwann davon sprechen könnten, dass sich die Zustände im oder beim HFC wirklich verbessert haben. Da wäre ich noch ein bisschen zurückhaltend, noch vorsichtig. Aber also es bewegt sich was. So, und das sieht man eben hoffentlich auch bei den Besuchen der Ausstellung. Also wir hoffen zum Beispiel, dass Teams des HFC, also Jugendteams zum Beispiel, auch kommen und sich das angucken und vielleicht auch an den Diskussionen teilnehmen. Und eben auch bei den Abendveranstaltungen, die es gibt, das werden wir einfach sehen. Das ist natürlich immer so eine große Frage, wer kommt dann, wie laufen die Diskussionen und sowas alles.
Jetzt man kann es sozusagen grob so zusammenfassen, die Ausstellung zeigt aus Sicht sozusagen von Migranten, die Fußball spielen, sowohl in Profiligen als auch in der Amateurliga, deren Alltag und deren Probleme. So kann man es, glaube ich, relativ knapp zusammenfassen. Und da geht es um so eine Sachen wie Benachteiligungen, sowohl durch andere Fans, aber auch sozusagen, wenn es um die Integration geht, zum Beispiel in so einen Verein oder in das Umfeld von so einem Verein, und wenn die Spieler zum Beispiel ihre Familien zum Beispiel mitbringen und, das sind ja alles so eine Probleme. Gibt es da auch so einen speziellen Schwerpunkt bei euren Veranstaltungen? Ihr macht ja jetzt noch so eine Veranstaltungsreihe im Anschluss. Gibt es auch so einen Schwerpunkt, wo nochmal so Leute eingeladen werden, die das nochmal erzählen? Migrantische Fußballspieler? Gibt es da was?
Das habe ich ja gesagt, die migrantische Perspektive ist ein bisschen schwer zu besetzen in Halle. Das ist so das Problem. Es gibt aber, also erstens wird es, ich kann ja die Daten dazu sagen, die Eröffnung ist am 20. Oktober, 19 Uhr. Es gibt am 21. Oktober eine Di Podiumsdiskussion unter dem Titel Vorbild für alle, hallischer Fußball, also mit Fragezeichen, hallischer Fußball zwischen Ausgrenzung und Integrationsfähigkeit. Da nimmt zum Beispiel der Präsident des HFC Schädlich teil und ein Jugendtrainer des FC Halle Neustadt, die eine Auszeichnung bekommen haben dafür, dass sie eben so eine große Integrationsleistung bringen. Also Halle Neustadt, das wissen ja die Leute, die in Halle wohnen, hat den höchsten Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund in Halle. Ist ja so ein klassisches Gebiet dafür. Und deshalb sind eben auch bei den Fußballteams in Halle Neustadt, also gerade im Jugendbereich, der Anteil an migrantischen Jugendlichen überproportional hoch. So. Es gibt dann, also das ist die eine Veranstaltung, es gibt eine Lesung und eine Diskussion zum Thema Fußball und Diskriminierung. Sind zwei Leute aus Leipzig, die dazu ein Buch veröffentlicht haben. Es gibt dann nochmal eine Lesung und Diskussion mit Gerd Dembowski, einem der Ausstellungsmacher, der eben auch als Autor bekannt ist, der diverse Bücher schon geschrieben hat und auch schon mehrfach in den letzten Jahren in Halle war, auch zum Thema Fußball in Deutschland zwischen Diskriminierung und Integration. Es wird so ein Schulprojekttag, so ein Open Space zum Thema Fußball und Migration geben. Und es gibt dann nochmal, das ist jetzt relativ sicher, eine Diskussion zwischen den Fanprojekten, also mit Vertretern verschiedener Fanprojekte, speziell aus dem Osten, um die Projektarbeit mit Fans, eben auch mit den Problemfans. Das heißt, es werden in der Ausstellung im Rahmenprogramm verschiedene Aspekte beleuchtet. Und vielleicht noch mal ein bisschen allgemeiner, was so der Hintergrund ist. Das ist tatsächlich der, dass Fußball eine unglaubliche Integrationskraft hat. Das heißt, es ist tatsächlich so, eben in den oberen Ligen sieht man das ja sowieso. Also das ist teilweise so, dass in den ersten und zweiten Bundesliga-Vereinen die Mehrheit mittlerweile, also die Mehrheit des Teams aus migrantischen Spielern besteht. Da ist es sehr offensichtlich. Aber es ist auch so, dass in den unteren Ligen und vor allem im Jugendbereich das eben auch im Osten zu sehen ist, dass der Anteil an migrantischen Kids dort wirklich sehr hoch ist. Ich habe nur mal so grob Zahlen gehört vom HFC. Ich habe die noch nicht überprüft, aber ich glaube, das war sowas wie in den Jugendteams des HFC ist der Migrationsanteil bei ungefähr 29%. Und das bei einem Ausländeranteil in Halle von oder Migrationsanteil von 4%. Das ist klar, das ist ein Verhältnis, wo klar ist, dass die verstärkt in solchen, also verstärkt versuchen, durch Fußball Fuß zu fassen in der Gesellschaft, weil es einfach in anderen Bereichen sehr große Probleme gibt. Gleichzeitig ist es aber so, dass in Fußballstadien und beim Fußball Rassismus und andere Diskriminierungsformen leider immer noch Alltag sind. Also das ist sehr, sehr ambivalent. Und die Perspektiven werden versucht zu beleuchten. Und gleichzeitig geht es natürlich darum, wie kann hier gerade im Osten, wo viele von diesen Problemfans ja bei diesen sogenannten Traditionsvereinen sich ja, tummeln, wie kann mit denen umgegangen werden? Das hat natürlich mit dem Thema auch was zu tun. Also wenn ich Rassismus bekämpfen will, muss ich natürlich versuchen, verschiedene Formen. Ich muss auf der einen Seite erstmal die Perspektive der Migranten und Migrantinnen kennen. Und denen natürlich erstmal Vorrang geben. Ich muss aber eben auch versuchen, das Problem bei denen in irgendeiner Weise zu bearbeiten, die es auslösen. Und da glaube ich, hat sich die Arbeit der Fanprojekte im Vergleich zu den 90er Jahren, wo es schon mal so ein Fanprojekt in Halle zum Beispiel gab, es wissen ja auch nicht mehr so viele, in dem katastrophal gearbeitet wurde, also nach dem AKK-Ansatz damals, also diese akzeptierende Jugendarbeit, die ja damals flächendeckend im Osten gemacht wurde. Glaube ich, dass sich auch diese Arbeit mittlerweile ganz vernünftig entwickelt hat. Und
Okay, wenn es jetzt darum geht, dass sich jemand nochmal informieren möchte, zusammenfassend, wie gesagt, die Ausstellung ist am 20. Oktober um 19 Uhr, die Eröffnung im Stadtmuseum. Gibt es irgendwie eine Internetseite, wo man die wichtigsten Informationen finden kann?
also es wird erstens wird es in den nächsten Tagen und Wochen eben noch Öffentlichkeitsarbeit geben, also es wird Flyer geben, Plakate. Und so weiter. Das heißt, die dürften eigentlich Leuten, die ein bisschen aufmerksam durch die Stadt gehen, auch auffallen. Es gibt mindestens eine Homepage, wo klar ist, dass das Programm noch draufsteht. Es wird dann noch ein paar mehr geben, aber auf einer ist es ganz klar, das ist die der Ausstellungsmacher, also dieser Verein in Berlin heißt Flutlicht, so wie das Licht am Stadion. Und die Homepage ist zu finden unter www.flutlicht.org. Genau. Dort werden alle Informationen, nähere Informationen, auch genauere Beschreibungen des Rahmenprogramms zu finden sein. Das wird dann später auch auf anderen Internetseiten noch zu finden sein, aber das reicht eigentlich. Also
Genau,
wenn man
und
Informationen finden will, dann findet man die dort auf dieser Homepage.
man kann auch im Forum von Radio Korax dann nachsehen, da wird das dann auch reingestellt und dann kann man die Informationen dort nachlesen. Okay, vielen
Okay,
Dank.
bitte.
Jo, und damit sind wir eigentlich schon wieder am Ende von einer Stunde Radio Island live aus dem Medienzentrum von Radio Blau angelangt. Das super-duper Moderationsteam Hasi und Mausi sagt Tschüss. Hasi ist nun vollends in andere Sphären eingedrungen. Möchtest du noch was sagen, Hasi? Nein, da kommt nicht mehr viel. Gut, das war's für diesen Monat von Radio Islands. Wäre schön, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet und zwar am 16. November, 18 Uhr. Es wird wie immer ein Sonntag sein, hier live auf Radio Blau. Ja, wir verabschieden uns. Hasi und Mausi sagen Tschüss, wünschen euch noch einen schönen Sonntagabend. Kommt gut durch den Oktober. Wir hören uns im November, wie gesagt, wieder. Und bitte, bitte. Nehmt die Wirtschaftskrise nicht so schwer. Wir Deutschen vor allen Dingen wissen doch, wie man mit Krisen umgehen muss. Wir haben so viel eingestürzt und von alleine wieder aufgebaut. Deshalb bleibt ganz cool. Tschüssi, bis zum nächsten Mal bei Radio Island.